meine Eltern hatten einen großen Bekanntenkreis. Und im Nachhinein fällt mir ein, man hat dort nur Jiddisch, Russisch oder Polnisch gesprochen. Es war also wirklich nicht ein Deutscher dabei. Ich bin auch in diesen drei Sprachen groß geworden. Für mich waren alle Menschen Juden. Ganz klar.
Das erzählt Lala Süßkind über ihre Kindheit im Nachkriegs-Berlin. Und damit herzlich willkommen zu unserer Sendung Leben. Ich bin Ursula Voss-Henrich. Von 2008 bis 2012 war Lala Süßkind Vorsitzende der jüdischen Gemeinde zu Berlin und hat sich immer für Demokratie, offenen Dialog und für Menschenrechte stark gemacht. In ein paar Tagen wird sie 77 Jahre alt und sie hat nichts von ihrem Temperament, ihrem Mut und ihrem Tatendrang verloren. Ich habe mit Lala Süßkind über ihre Familiengeschichte, ihre Sorge um Israel und ihr neues Projekt gegen Antisemitismus gesprochen. Zunächst aber über ihre Liebe zu Berlin. Frau Süßkind, Sie sind nicht nur Eingesessene, sondern auch eine überzeugte Berlinerin. Ist das richtig? Kann man das so sagen?
Das können wir absolut so stehen lassen.
Was mögen Sie, was lieben Sie an dieser Stadt?
Erstmal, ich kam hierher, da war ich ein Jahr alt. Also ich kenne eigentlich nichts anderes. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich mich in diese Stadt verliebt, weil sie eigentlich alles hat. Und dieses alles ist schön und hässlich und sauber und schmutzig, liebenswert, nicht liebenswert. Und je älter ich wurde, desto mehr versuchte ich, diese Stadt für alle ein bisschen liebenswerter zu machen.
Gab es denn Momente in Ihrem Leben, wo Sie dachten, nee, jetzt reicht's mir hier, ich gehe weg?
Tja, sagen wir mal so, im Augenblick, der Antisemitismus ist ja nicht gerade das Feinste, was unser Berlin zu bieten hat. Und wenn diese antisemitischen Übergriffe noch mehr werden, dann werde ich nicht mich fragen, sondern meine Kinder und Enkelkinder, wie sie denken, hier in Berlin oder in Deutschland zu bleiben. Ja, dieser Gedanke ist mir schon gekommen.
Dabei sind Sie als kleines Kind mit einem Jahr schon hierher gekommen mit Ihrer Familie aus Polen. Das war direkt nach dem Krieg 1947. Nachdem Ihre Eltern den Krieg und den Faschismus überlebt haben, sind Sie dann vor antisemitischen Aktionen und Angriffen in Polen hier geflohen und hierher gekommen. Ist das richtig?
Genau, ich bin ja im Juli in Polen geboren, in Reichenbach. Nicht sehr weit von Kiel entfernt, wo ein paar Tage vorher tatsächlich dieser Pogrom stattgefunden hat. Und meine Eltern wollten selbstverständlich nicht in einem Land bleiben, wo auch nach dem Krieg nochmal Juden ermordet werden. Und es hatte sich rumgesprochen, dass hier in Berlin viele DP-Camps sind, für Displaced Persons. Demzufolge haben sich dann 47 auf den Weg gemacht und sind nach Berlin gekommen, um selbstverständlich weiterzuziehen. Aber das hat für mich persönlich Gott sei Dank nicht geklappt.
Aber was bedeutet das für eine Familie, die das alles schon erlebt hat, dann ins Land der Täter und dann noch in die ehemalige deutsche Reichshauptstadt zu kommen? Das war ja schon nicht so einfach.
Sagen wir mal so, ich habe das natürlich als Kind überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe wirklich den Namen Hitler erst in der Schule gehört. Meine Eltern wollten mich also wirklich vor Vorurteilen und etc. bewahren. Aber als ich dann mitbekommen habe, was hier sich tatsächlich abgespielt hat, habe ich ihnen natürlich den Vorwurf gemacht, da muss ich 7 ungefähr gewesen sein, wie kann man im Land der Mörder leben? Und ich hatte tatsächlich Phasen, wo ich denn ältere Menschen waren so um die 30, denke ich mir mal, angeschaut habe und gesagt, auch er kann ein Mörder sein oder auch sie kann eine Mörderin sein. Es war kein gutes Gefühl, aber ich habe dann meinen Vater gefragt, sag mal, wieso bist du hier geblieben? Und da gab es ja diesen Ausspruch, den er mir dann auch gesagt hat, wir saßen hier immer auf gepackten Koffern, aber diese gepackten Koffer sind zu schwer geworden. Und demzufolge sind wir hier geblieben.
Wie muss man sich das Leben einer polnisch-jüdischen Familie in dieser Zeit, Ende 40er, Anfang 50er Jahre in Berlin vorstellen? Was sind da Ihre frühesten Erinnerungen?
Meine Eltern hatten einen großen Bekanntenkreis. Und im Nachhinein fällt mir ein, man hat dort nur Jiddisch, Russisch oder Polnisch gesprochen. Es war also wirklich nicht ein Deutscher dabei. Das ist mir damals nicht so später erst aufgefallen. Für mich war das ganz normal. Ich bin auch in diesen drei Sprachen groß geworden. Deutsch habe ich tatsächlich erst auf der Straße gelernt. Damals konnte man auf der Straße spielen. Wir waren den ganzen Tag draußen und haben uns köstlich amüsiert, selbst in den Ruinen. Ja, ich meine, das waren auch so Zeiten, wo Berlin total zerbombt war. Tja, und so bin ich hier groß geworden mit fast ausschließlich jüdischen Menschen. Ich habe zwar Kirchen gesehen, als ich, weiß ich, so 4, 5 war, aber das waren für mich große Gebäude. Für mich waren alles, eigentlich alle Menschen, Juden. Ganz klar. Die, die bei uns zu Hause waren, mit denen bin ich auch in die Synagoge gegangen. Und ja, dass es andere Religionen gab, habe ich auch erst in der Schule mitgekriegt.
Gab es damals denn Antisemitismus in Berlin? Haben Sie das erfahren?
Sagen wir so, ich muss in der 2. Klasse gewesen sein. Da kam eine Schülerin der Parallelklasse auf mich zu und sagte mir, du scheiß Jüdin. Ich habe die erstmal nur groß angeguckt und habe gesagt, ach was, lass sie doch reden. Aber Mitschüler, die dabei waren, sind zum Direktor gegangen und haben das gemeldet. Und dieses Mädchen, stellen Sie sich mal vor, ist von der Schule entfernt worden. Das war etwas, was mir viel später erst klar geworden ist, wie unser Direktor damals dagegen vorgegangen ist.
Sie sind erstmal in Berlin geblieben und haben hier studiert.
Aber erst später vor bin ich ja erstmal, nach dem Abitur bin ich ja erstmal mit der ersten Aliyah, also mit der ersten Auswanderungswelle der zionistischen Jugend nach Israel gegangen. Ich wollte wirklich wissen, Berlin, bist du wirklich meine Stadt? Bin also mit 30 anderen jungen Menschen, aus ganz Deutschland übrigens, nach Israel gegangen und wir sind mit dem Schiff dort am 1. April angekommen.
Welches Jahr war das?
Das war 66. Und wir waren im Kibbutz Matsuba, ein wunderschöner Kibbutz im Galil. Es war ein Traum und ich habe mich dort sehr wohl gefühlt, habe versucht, auch Hebräisch zu erlernen. Und es waren natürlich junge Menschen aus der ganzen Welt dort, Amerikaner, Franzosen und. Tja, und da habe ich dann aber nach einer ganzen Weile gemerkt, das Land ist wunderschön, die Menschen sind wunderbar, aber mein Herz hängt hier in Berlin. Meine Heimat ist, ich sage nicht Deutschland, meine Heimat ist wirklich Berlin. Aber trotzdem habe ich denn damals so ein Stückchen meines Herzens in Israel gelassen.
Und Sie haben bis heute viel Herz in Israel?
Sehr viel Herz und jetzt sehr viel Herzschmerz.
Mit der politischen Situation, ja. Mit der Regierung Netanyahu, die durch diese sogenannte Justizreform an den demokratischen Pfeilern eigentlich sägt.
Er sägt nicht nur dran. Ich denke mal, für mich ist es eine Provokation. Und wäre ich in Israel, ich wäre ganz genau mit allen anderen ständig auf Demos. Hier gab es ja auch eine Demos der Israelis. Und selbstverständlich war ich dabei, wollte ganz einfach meine Solidarität zeigen, dass man so mit einem demokratischen Staat nicht umgehen kann. Und diese Regierung, ich hoffe, dass sie gestürzt wird.
Was macht das aus für Ihre Liebe zu Israel?
Wissen Sie, das Land ist total gespalten, ist ja halbe-halbe. Ich glaube, diejenigen, die Netanyahu gewählt haben, haben nicht gewusst, dass es so weit gehen wird, was er dort vorhat mit seinen rechten Partnern letztendlich. Und es sind nicht alles Rechte, die den gewählt haben. Viele haben gemeint, dass durch ihn mehr Ordnung hereinkommt, dass die Angriffe, die Terrorangriffe aufhören, nicht aufhören, sondern gestoppt werden könnten und. Das war, glaube ich, deren Hoffnung. Aber wie kann man so blauäugig sein, deshalb diesen Menschen zu wählen? Wir sehen doch, die Statistiken zeigen es doch, dass seitdem diese Regierung ist, werden die Anschläge immer mehr. Ich habe jetzt persönlich auch Probleme mit denjenigen, die nicht religiös sind. Ich kenne hier eine Israelin in Berlin, mit der ich gerade ja so fast gebrochen habe. Weiß, wie kann man als normaler Israeli in Berlin lebend Netanyahu wählen? Verstehe ich überhaupt nicht.
Welche Rolle spielt Israel denn für die in Berlin lebenden Jüdinnen und Juden?
Ich glaube, für viele ist es sowas wie ein Hort der Zuflucht. Irgendwo haben wir ja immer noch Gedanken, es gab den Holocaust, es gibt Antisemitismus, der wird nicht weniger, leider Gottes ganz im Gegenteil. Und bis dato war es noch so, dass ich habe ja mein Israel, ich bin jüdisch, mich nimmt dieser Staat auf. Und es ist beruhigend. Und diese Beruhigung, die geht mir allmählich ein bisschen abhanden.
Damals sind Sie aber aus anderen Gründen zurück nach Berlin gekommen.
In Berlin waren meine Eltern. In Berlin waren meine Freunde, in Berlin waren meine Feinde. In Berlin kannte ich alles. In Berlin fühlte ich mich absolut zu Hause. Zu Hause in Israel und absolut zu Hause hier in Berlin. Und demzufolge bin ich ja, fröhlichen Herzens wieder zurückgekehrt in meine Stadt.
Und dann haben Sie hier studiert.
Und dann habe ich hier studiert.
Soziologie und Publizistik haben Sie hier studiert. Und Sie haben auch hier Ihren Mann kennengelernt?
Oh ja. Und zwar, wie war das? Wir haben ja hier einen jüdischen Sportverein, der heißt Maccabi. Da hatte mein Mann Basketball gespielt und mein Freund damals auch. Tja, und dann ergab sich das ganz einfach so. Also wir haben uns hier in Berlin kennen und lieben gelernt und 69 dann geheiratet.
Er war Österreicher oder ist Österreicher und Sie haben ihn aber überzeugen können, dass Sie immer in Berlin gelebt haben, oder?
Wissen Sie, es gibt ja so tolle Biografien und jeder Jude hat eins. Und mein Mann ist selbstverständlich auch in Polen geboren. Mein Mann ist polnischer Jude und seine Mama hat es damals geschafft, auf legalen österreichischen Papieren aus Polen rauszukommen. Sie wollten selbstverständlich nicht in Polen bleiben. Der Vater meines Mannes ist in Auschwitz umgebracht worden. Und meine Schwiegermutter, wie es so oft bei Juden dann üblich ist, hat den Bruder, also ihren Schwager, geheiratet. Und dieser Schwager war als polnischer Gastarbeiter in Fulda in einer Lackfabrik. Und er kam dorthin mit seiner Mutter, seiner Frau und seiner Tochter. Und die Mutter, die nur Jiddisch sprach, die haben sie als taubstumm hingestellt. Und er kam eines Tages von der Fabrikarbeit nach Hause und da war das Haus bombardiert und alle drei waren tot. Wissen Sie, das sind solche Schicksale, das ist, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass man dabei noch normal geblieben ist. Ich rede jetzt wirklich von meinem Mann und auch von meiner Schwiegermutter. Das ist unglaublich und jeder hat irgendeine Geschichte zu erzählen, die nicht schön ist. Er ist in Polen noch 3 Jahre zur Schule gegangen und ist dann mit diesen österreichischen Papieren erstmal nach Wien gekommen und dann Anfang der 50er Jahre nach Berlin. Das Witzige ist, wir waren auf derselben Schule. Als ich in die 7. Klasse kam, war er in der 13. Selbst das ist, ja, haben wir gemeinsam. Merkwürdig, oder?
Und das haben Sie später festgestellt.
Ja, für mich waren die 13 Kester waren junge Lehrer.
Und die haben die Kleinen bestimmt nicht angeguckt.
Er sagt ja, aber ich glaube, er lügt.
Mit ihm haben Sie also Ihre Familie hier in Berlin dann gegründet und waren aber auch immer in der jüdischen Gemeinde hier aktiv oder verbunden mit der jüdischen Gemeinde, oder?
Sagen wir mal so, ich war selbstverständlich im Jugendzentrum. Ich war dann einfach eigentlich nur ein stinknormales Mitglied in dieser Gemeinde.
Und Sie hatten Kontakte nach Ostberlin auch zur jüdischen Community da?
Das hatte ich auf alle Fälle, denn ich war ja dann eine ganze Weile hier die Vize-Vorsitzende in Berlin und später dann auch die Präsidentin für Deutschland, ist die Women International Zionist Organization. Und dadurch, dass ich den österreichischen Pass ja nun hatte, konnte ich ja jederzeit nach Ostberlin. Also bin ich dann fröhlich rüber und habe mich dann dort mit den Menschen getroffen, mit den jüdischen Menschen und habe dann natürlich auch Materialien mit rüber geschmuggelt und es war immer sehr abenteuerlich. Man durfte ja kein Schriftgut mit rüberbringen und ja, demzufolge hatte ich von vornherein also gute Kontakte zu vielen Menschen der jüdischen Gemeinde in Ostberlin.
Sie haben eben gesagt, Sie hatten den österreichischen Pass angenommen, den deutschen hatten Sie nie?
Den deutschen hatte ich nie.
Warum?
Meine Eltern haben hier zwar gelebt, aber so hundertprozentig überzeugt, dass sie Deutsche sein sollten, waren sie denn doch nicht. Sie waren nicht Polen, sie waren nicht Deutsche, sie waren Juden. Und ich dachte, wenn meine Eltern diesen Pass nicht haben wollen, dann möchte ich ihn auch nicht. Ganz einfach, um sie nicht ja, zu beschämen letztendlich. Ja, ich habe einen deutschen Pass und ihr habt gar nichts. Also habe ich dieses gar nichts behalten und habe dann immer rumgetönt. Ich will einen Schweizer heiraten, das ist ein toller Pass. Hab einen Österreicher gefunden, auch gut, haben wir genommen.
Wenn wir jetzt mal in die 90er Jahre gucken, das war ja in der jüdischen Gemeinde sehr bewegt, als dann die vielen sogenannten Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion herkamen und die jüdischen Gemeinden in ganz Deutschland sehr vergrößert haben, sage ich erstmal. Was nicht immer konfliktfrei war, wie haben Sie das erlebt?
Ich habe es als Bereicherung gesehen. Ich meine, die ersten Menschen, die kamen ja schon in den 70er, die Regenser kamen ja schon in den 70er Jahren. Und meine Eltern hatten immer ein sehr offenes Haus und ein sehr gastfreundliches Haus. Ich würde sagen, dass die ersten Russen durch das Wohnzimmer meiner Eltern kamen. Und ich meine, ansonsten hätten wir diese Zuwanderung nicht gehabt, hätten wir unsere Gemeinden schließen können. Ich meine, unsere Gemeinde heute hier in Berlin, ich würde sagen, zwischen 85-90% sind russische Juden.
Etwas später, dann 2008 bis 2012, waren Sie Gemeindevorsitzende. Die erste Frau in dieser Position in Berlin, in der jüdischen Gemeinde. Was hat Ihnen dann an dieser Aufgabe Spaß gemacht?
Ich glaube, alles. Wir haben es, ja doch, wir haben es tatsächlich geschafft, die Gemeinde, auch die, vor allem unsere Mitarbeiter waren recht unzufrieden mit der Führung. Das war autoritär und ich weiß nicht was. Hat sich nicht geändert übrigens, aber wir haben da einen anderen Flair reingebracht. Dieses Persönliche auch hat sich positiv niedergeschlagen. Also nicht nur mit den Mitarbeitern, sondern auch mit den Gemeindemitgliedern.
Das war auch eine Öffnung in die Berliner Gesellschaft hinein. Haben Sie denn eigentlich noch Kontakt jetzt in die jüdische Gemeinde hinein?
Nein, ich bin mit dieser Gemeindeführung nicht einverstanden, denn es ist alles so geheimnisvoll geworden. Wir haben hier keine Repräsentantenversammlungen mehr. Das heißt, dort, wo wirklich jedes Mitglied hinkommen konnte und was einmal im Monat und es wurde besprochen, was in der Gemeinde passiert und. Das gibt es nicht mehr. Es gibt keine Ausschüsse mehr. Sie werden bei Bedarf einberufen. Das sind also so Sachen, die wir garantiert nicht mögen, weil das für mich also nicht die absolute Demokratie ist, die ich mir vorstelle. Und leider viele von unseren Bekannten und Freunden sind aus dieser Gemeinde ausgetreten.
Sie engagieren sich seit vielen Jahren gegen Antisemitismus in Berlin, in Deutschland und haben zunächst 2008, da waren Sie gerade frisch gewählte Vorsitzende der jüdischen Gemeinde zu Berlin, haben Sie das Jüdische Forum gegen Antisemitismus gegründet und waren lange Vorsitzende da auch. Was war damals die Grundidee und die Stoßrichtung dieser Organisation?
Ich hatte Ihnen erzählt, dass damals eine Mitschülerin, die mich als Scheißjüdin bezeichnet hatte, von der Schule geflogen ist, hatten wir einige Fälle, wo jüdische Schülerinnen und Schüler heftig angegriffen worden sind in ihren Schulen von Mitschülern. Und sie haben die Schule verlassen und sind auf die jüdischen Schulen gegangen. Und das war etwas, was ich so überhaupt nicht verstanden habe. Das heißt, wenn ich als jüdischer Mensch in der Schule angegriffen werde, muss ich die Schule verlassen? Hier stimmt doch irgendetwas nicht. Und deshalb haben wir uns denn, also mein Vorstand hat sich dann entschlossen, dass wir dann einen Antisemitismusbeauftragten haben möchten, den wir dann auch gefunden haben. Levi Salomon.
Levi Salomon.
Der heute noch das Forum nicht da, aber Levi macht selbstverständlich weiterhin die ganzen Feldrecherchen.
Da geht es in erster Linie um die Erfassung erstmal
antisemitischer. Um die Erfassung und vor allen Dingen auch bildliche Erfassung. Bildlich ist ja immer noch viel einprägsamer, als wenn ich dann irgendwelche Statistik kriege. Nein, und wir haben dann gesagt, als wir uns dann getrennt haben, ich möchte eigentlich etwas versuchen gegen Antisemitismus, Rassismus, Menschenfeindlichkeit zu tun. Und dann haben wir uns halt getrennt und es ist wunderbar, dass JFDA besteht und auch das JBDA, also das Jüdische Bildungswerk.
Und da sind Sie jetzt, erzählen Sie mal.
Ich habe also ein Team von 6 Leuten und das ist ein Modellprojekt. Wir wollen uns für Menschenwürde und Demokratie einsetzen. Deshalb heißen wir JBDA, das heißt also das Jüdische Bildungswerk für Demokratie gegen Antisemitismus. Das heißt, junge Menschen, die hier leben, bestimmt wissen sie, dass sie in der Demokratie leben, aber sie wissen vielleicht nicht, was das alles bedeutet und wie das zu erhalten ist, dass jeder nach seinen Möglichkeiten etwas für die Gemeinschaft tut. Das ist nun mal die Demokratie, die wir hier haben. Und dann kommen wir natürlich auch, du musst gegen Rassismus sein. Und Antisemitismus ist nicht Rassismus, weil bei Rassismus ist alles mit drin. Antisemitismus ist was sehr Eigenständiges. Aber das wird nicht sofort aufs Tapet geschmiert, sondern das wird ganz allmählich mit eingeflossen.
Entschuldigung, was machen Sie denn konkret? Wie arbeiten Sie mit jungen Leuten?
Die haben wirklich ein Konzept, die fangen an, kennt ihr das Grundgesetz? Und dann werden verschiedene Ansätze gemacht. Wo hast du schon mal Diskriminierung erfahren? Wo bist du schon mal ausgeschlossen worden? Das heißt, diese jungen Menschen werden mit einbezogen in den, was hast du erlebt? Was ist für dich Demokratie? Was ist für dich Mobbing? Das gehört ja nun auch alles dazu. Die jungen Menschen machen danach ein Video. Sie machen zum Beispiel Interviews, gehen auf die Straße und fragen, was ist für dich Demokratie, was ist für dich Antisemitismus? Sie werden wacher gemacht, sie werden wacher gemacht für das, was wir tatsächlich hier alle gemeinschaftlich leben müssten. Und nach einem Jahr geht man wieder dorthin, um zu sehen, was ist noch geblieben? Wie habt ihr das verarbeitet? Habt ihr überhaupt was umgesetzt? Egal, es gibt ja irre viele Organisationen gegen Rassismus und gegen Antisemitismus. Aber ich finde, die Nachhaltigkeit ist so wichtig, dass man doch mal nachhakt, was ist geblieben, was hast du gemacht, wie bringst du dich ein, hat es bei dir irgendetwas bewirkt oder verändert? Und das ist unser neuer Ansatz und ich finde ihn einfach gut.
Wie hat sich denn der Antisemitismus in den letzten Jahren entwickelt? Also während der Corona-Zeit, da gab es ja durchaus dann nochmal eine besondere Ausformung, sag ich mal, von Corona-Leugnerinnen und Leugnern, die sich den Judenstern angeheftet haben mit ungeimpft drauf. Waren das so Ausschläge oder wie würden Sie die allgemeine
das
Situation?
Das waren garantiert Ausschläge. Ich denke mir mal, diese Verschwörungstheoretiker, die lauern ja überall. Und wenn irgendetwas in der Welt passiert, was nicht gut ist, dann gibt es immer Menschen, die es den Juden zuschieben möchten. Warum auch immer, ich weiß es nicht, dass viele Menschen uns nicht mögen. Ich finde mich so stinknormal wie jeder andere Mensch letztendlich und bin fassungslos, dass so etwas passiert. Und was mich noch ärgerlicher macht, ist, dass wenn in Israel etwas passiert, werde ich als Jüdin hier in Berlin eigentlich ja bestraft. Das heißt, dann können sich die Antisemiten austoben, weil in Israel irgendetwas passiert ist, was mir natürlich auch nicht gefällt. Aber ja, sie saugen es auf, um endlich mal wieder ihren Antisemitismus loszuwerden. Ich habe so ein Beispiel, als ich noch die Gemeinde hatte, gab es doch damals das Schiff, das von Istanbul nach Israel gegangen ist, um dort, ich weiß nicht, Hilfsgüter auszuliefern. Und da ist es natürlich zu einem Zwischenfall gekommen. Und da haben wir zum ersten Mal, also nicht persönlich, aber die Gemeinde hat dann Mails bekommen. Und zwar ganz offensichtlich mit Namen, nicht etwa verklausuliert. Und das eine, das konnte ich mir noch merken, weil das reimt sich so schön. Messer rein, Messer raus, Messer rot, Jude tot. Wissen Sie, und sowas haben wir selbstverständlich zur Anzeige gebracht. Und was mich damals geärgert hat und heute immer noch ärgert, das ist sowas wie freie Meinungsäußerung und sowas wird nicht geahndet. Und das ist heute leider Gottes auch noch so. Weil ich Ihnen sagte, der Antisemitismusbeauftragte, den wir hatten, haben wir eingesetzt, weil Schüler Schulen verlassen haben, um auf die jüdischen Schulen zu gehen. Heute ist das genauso. Die Lehrer sind überfordert. Diese Lehrer müssten doch auch gestärkt werden.
Und geschult werden.
Auf alle Fälle. Ich meine, auch als wir die Flüchtlingswelle hatten, 15. Diese Leute kommen aus Staaten oder aus Syrien. Sie verleugnen Israel. Israel gibt es überhaupt nicht auf der Landkarte. Israel muss vernichtet werden. Mit diesem Glauben werden Kinder großgezogen. Und mit diesem Glauben kommen Kinder auch hierher. Aber wenn man dann nicht ganz allmählich auch diesen Kindern beibringt, wo ihr lebt hier in Frieden, ihr lebt in Demokratie, es ist hier alles kostenlos, die Schule ist kostenlos und dann appelliere ich eigentlich auch an die Eltern, ihr habt alle Möglichkeiten, dass es euren Kindern in Berlin einfach gut gehen kann und wir müssen da keine Rassisten und Antisemiten hochziehen. Aber ich hoffe doch wirklich, dass unsere Justiz sich ein wenig ändern wird. Unsere Justiz ist zu liebenswert. Jugendliche müssen bestraft werden. Leider Gottes, ich bin ja nicht für Law and Order, nein, aber die Gesetze müssen eingehalten werden, die Gesetze müssen durchgeführt werden, sodass auch Jugendliche schon wissen, wo Grenzen sind. Und diese Grenzen muss man ihnen setzen.
Frau Süßkind, Sie werden weiter engagiert dafür kämpfen.
Ich gebe mir Mühe.
Ganz herzlichen Dank und alles Gute.
Danke Ihnen.
Lala Süßkind, ehemalige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Und das war unsere Sendung Leben.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.